Inforadio Podcast.
Sie hören eine Wiederholung vom 21. Juni dieses Jahres. Forum Hightech Made in Dahlem. Das Technologie- und Gründerzentrum Südwest in Dahlem ist ein idealer Zukunftsort in Berlin, in unmittelbarer Reichweite der Freien Universität, der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung, des Helmholtz-Zentrums und des Max-Planck-Instituts für molekulare Genetik. Wo noch bis Anfang der 90er Jahre das Militärhospital der US-Armee untergebracht war, sollen in einigen Jahren bis zu 900 Hightech-Arbeitsplätze entstehen. Das 50.000 Quadratmeter große Gelände an der Fahrbergstraße 62 wird zum Standort für junge Unternehmer ausgebaut, die bereits heute in großer Zahl im Südwesten Berlins gegründet werden. Über die Chancen dieses Zukunftsortes wollen wir diskutieren mit Reinhard Baumgarten, Projektleitung Regionalmanagement Berlin Südwest, Peter Lange, Kanzler der Freien Universität Berlin, Florian Reichel, Gründer und Geschäftsführer Trinkel 3D GmbH und Hadi Schmitz, Geschäftsführer der Vista Management GmbH. Ja, wir diskutieren hier heute im ehemaligen US-Militärhospital in der Steglitzer Fahrbergstraße. Wir befinden uns hier im Foyer, das so ein bisschen den 70er-Jahre-Charme hat. Und man muss sich vorstellen, dieses Gebäude stand 20 Jahre einfach leer. Und da passiert überhaupt nichts an diesem Standort. Herr Schmitz, nun soll hier ein Technologie- und Gründerzentrum entstehen. Sie haben ja schon verschiedene Gründerzentren entwickelt. Vielleicht können Sie mal erzählen, wie das hier vielleicht in 5 oder 10 Jahren aussehen könnte.
Also dieser Ort in unmittelbarer Nähe von der FU, die ja schließlich eine Exzellenzuniversität ist, die auch eine sehr exzellente Basis und eine sehr exzellente Gründungsaktivität hat, ist sehr gut geeignet, um in direkter Nachbarschaft ein solches Zentrum zu haben. Und was macht so ein Zentrum aus? Das ist für anspruchsvolle technische Gründungen ein Ort, wo die gewissermaßen, die Amerikaner würden sagen, Plug and Work beginnen können und damit nicht, was ja vielen Unternehmen in der frühen Phase sehr schwierig fallen würde, nämlich sehr viel Geld in Umbau und solche Dinge zu investieren, die sollen ihr Geld ja in ihr Produkt stecken und nicht in Gebäude. Das geht dann hier, wenn hier dieses Haus umgebaut wird. Es wird als ein sehr labororientiertes Haus umgebaut. Wir haben vorher eine Bedarfsanalyse gemacht und die sagt eindeutig, da liegt der Schwerpunkt. Das heißt, es wird auch relativ teuer, aber es ist dann der Ort, wo Firmen, die wirklich forschend und entwickelnd tätig sein wollen, die können hier starten.
Also wir haben ja einmal das Militärkrankenhaus hier, das soll saniert werden.
Genau.
Genau. Und dann habe ich aber auch noch andere Gebäude gesehen. Ich habe so ein Modell mal mir angeguckt. Was sind denn das dann für Gebäude?
Also man muss sich dieses große Gebäude, was wahrscheinlich so ungefähr 60% der möglichen zukünftigen Arbeitnehmer aufnehmen kann, als den Kern vorstellen. Und drumherum gibt es noch ein Gelände. Das sind insgesamt ungefähr 5 Hektar. Und da wäre es natürlich richtig gut, wenn man, wenn Sie so wollen, so ein kleines unternehmerisches Biotop erzeugen könnte, wo dann noch Firmen, die tatsächlich selber bauen wollen, und da gibt es ja auch welche, die schon Interesse geäußert haben und gleichzeitig, wo vielleicht der eine oder andere Immobilienentwickler dann ganz zielgerichtet für genau diese Unternehmen eine Heimstatt gründet, die dann möglichst in ganz enger Verbindung mit sowohl den Instituten als auch den Firmen in dem großen Zentralgebäude in Verbindung stehen.
50 Millionen soll das kosten. Erstmal die Sanierung dieses ehemaligen Krankenhauses. Woher kommt das Geld und was hat das mit Tegel zu tun?
Nach der jetzigen Planung kommt das Geld aus den Mitteln für die GRW-Förderung. Das ist ein nationaler, ein Berliner und ein europäischer Topf für regionale Wirtschaftsförderung. Und die macht möglich, dass man bis zu 90%, wir wissen noch nicht genau, wie viel es sein würde, von so einem Gebäude gefördert bekommt. Und das macht es einer landeseigenen Gesellschaft, wie die Vista ist, möglich, dies zu bauen und auch sehr, sehr günstige Mieten anzubieten. Das hat sich in Adlershof sehr gut bewährt. Und dann haben Sie Tegel angesprochen. Was hat das mit Tegel zu tun? Tegel ist ja, wenn Sie so wollen, das Adlershof des vielleicht 21. Jahrhunderts. Das ist ja ein ganz großer Ort und da wird sicherlich auch, und da steht man dann in wohl abzuwägender Konkurrenz, dort wird auch gewissermaßen eine Umgebung für kleine Unternehmen gebaut werden. Und das wird man dann sehen, je nachdem, wann Tegel an den Markt kommt, wann das erste gebaut wird, wie wir diese Mittel, die das Land ja nicht in unbegrenzter Möglichkeit zur Verfügung hat, wie wir die hintereinander schachteln, wie das zusammengeht.
Herr Baumgarten, dieser Standort in dieser teuren Wohnlage, 20 Jahre stand das leer. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. So ein Standort in einem Dornröschenschlaf, woher kommt das? Warum hat man das nicht früher entdeckt?
Also dieser Standort wurde nach Abzug der Alliierten 1994 der Charité als Gesundheitsstandort übereignet. Aber die Charité selber hat ja in Steglitz auch ihr Benjamin-Franklin-Krankenhaus und hat festgestellt, hier sind die Aufwendungen einfach zu teuer und der Raumbedarf wird nicht benötigt. Insofern hat die Charité das Grundstück wieder zurückgegeben an das Land Berlin. Und von dort hat der Finanzsenator dann versucht, wie das bei Grundstücken in diesem Land üblich ist, die nicht für eigene Zwecke benötigt werden, sie und zur damaligen Zeit eben sie meist bieten zu versteigern, da, um aus den Einnahmen heraus eine Sanierung der Charité zu betreiben. Das hat dann aber an politischen anderen Meinungen ist das nicht zustande gekommen. Und inzwischen hat sich ja auch die Liegenschaftspolitik des Landes Berlin grundlegend gewandelt. Denn dort, wo Infrastrukturmaßnahmen sind, sollen nicht mehr verkauft werden, sondern sollen die Einzelobjekte für die Infrastruktur vorgehalten werden. Da geht viel Zeit drauf und politisch muss man Entscheidungen dann treffen, wenn die Zeit reif ist für ein Gründerzentrum. Das heißt, wenn ich die Mehrheit für solche Objekte dann in neuer Funktion habe.
Herr Lange, hat die FU vielleicht auch zu lange gezögert, hier zu fordern, dass man dies hier vielleicht für die FU unter anderem nutzen kann als Technologie- und Gründerzentrum? Hat die FU vielleicht diesen Trend auch ein bisschen zu Spin-offs, Ausgründungen vielleicht ein bisschen zu spät entdeckt?
Nein. Ganz dezidiert nein. Das hat den Hintergrund, dass die Freie Universität eine Universität ist, von der man eigentlich zu den Zeiten, über die wir jetzt reden, nämlich vor 12, 15 Jahren, gar nicht erwartet hat, dass sie sich an dem Gründungsgeschehen, an der Gründerei, an diesen Prozessen beteiligt. Das war alles ursprünglich mal ausgerichtet auf technische Universitäten, auf technische Hochschulen und eine Universität wie die unsere, die zu zwei Dritteln ihrer Professuren aus geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern besteht. Ein Drittel sind nur naturwissenschaftliche Fächer. Diese naturwissenschaftlichen Fächer auch noch samt und sonders grundlagenorientiert, also gar nicht in die Anwendungsreife hineingedacht. Zu den Zeitpunkten hat man sehr wohl einige Projekte gehabt, wie eins sitzt ja jetzt hier, Mologen. Ich selbst war an einem beteiligt als wissenschaftlicher Mitarbeiter aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich heraus, aber wir waren mehr oder weniger doch Exoten. Erst als vor, ich glaube im Jahre 2002, das Arbeitnehmererfindungsgesetz geändert wurde, dass Wissenschaftler, die bis dann, die etwas produzierten, was patentreif war, was in die Nähe von Patenten kam, dass die nun nicht mehr individuell darauf zurückgreifen konnten, sondern die Institution. Da hat sich insgesamt die institutionelle Politik geändert. Und in dem Augenblick sind wir auch durchgestartet als Institution und haben von diesen Möglichkeiten Patente, die dann später auch in Ausgründungen unterzubringen sind, Gebrauch gemacht.
Ja, aber durchstarten ist natürlich jetzt ein starkes Wort. Wir haben jetzt 2015 und wenn Sie sagen, wir haben 2002 durchgestartet, ist das natürlich schon eine gewisse Zeitspanne, nicht?
Richtig, wir leben in einem Land, wo man ja nicht einfach das Vernünftigste macht. Ja. Der Finanzsenator hat das Grundstück vermarkten wollen. Und um es mal im Klartext zu sagen, wenn Tegel nicht in der Situation wäre, in der es jetzt ist, wären wir ja auch nicht in die Situation gekommen, über die wir jetzt reden.
Da hat der Schmitz ja gar nicht so richtig drüber gesprochen.
Nee. Ja, ja.
Ich würde ganz gerne Herrn Reichle mal fragen. Sie sind ja auch Existenzgründer, Unternehmensgründer von der Trinkle 3D GmbH, da geht es um den 3D-Druck und Sie sind relativ erfolgreich. Sie haben hier an dem Standort angefangen bei der FU, sind jetzt leider, was viele bedauern, in Hennigsdorf. Aber ich würde ganz gerne mal wissen, Sie haben es jetzt gerade gehört, wie der Kanzler die FU gelobt hat, was soll er auch anders tun? Wie haben Sie denn, wie sah Ihre Situation damals aus, als Sie hier sich ausgegründet haben, Unternehmen gegründet haben?
Also ich kann sagen, ich habe 2005 an der FU auch mit meinem eigenen Studium begonnen, habe Betriebswirtschaft studiert, war zwischenzeitlich an einer privaten Business School und als wir dann gegründet haben, sind wir wieder an die FU zurückgegangen und ich kann schon bezeugen, dass auch im Vergleich zu meinem Gründerumfeld die FU, vielleicht die technischen Universitäten mal ausgenommen, schon in Deutschland sehr fortschrittlich ist, was das angeht. Wenn man sich andere Universitäten anschaut, auch zum Beispiel, ich kenne das aus der BWL, Mannheim oder Münster oder so, also waren lange noch nicht so mit Gründungsaktivitäten vorangeschritten als jetzt die FU. Insofern kann ich das, also soweit ich das beurteilen kann, kann ich das nur unterstreichen, was hier gesagt wurde bisher.
Herr Schroff, Sie sind Biochemiker und Vorstandsvorsitzender der Mologen AG. Ihr Unternehmen ist eng mit der FU verbunden und Sie haben über 60 Mitarbeiter, das ist ja schon ganz schön. Und Sie haben enorme Platzprobleme hier, nicht?
Das ist richtig. Also wir sind noch auf dem Campus von der Freien Universität ansässig, haben dort Räumlichkeiten gemietet von der Freien Universität. Dort sind aber die Raumkapazitäten beschränkt. Wir sehen, dass wir wachsen, dass die Mologien sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt hat. Wir haben ein Produkt in der Phase 3 und erwarten natürlich dort auch positive Ergebnisse und sehen da natürlich dann genau diesen Standort hier als eine ideale Erweiterungsmöglichkeit, wo wir einen Standort finden können, der noch nah an unserem jetzt ursprünglichen Standort ist, weil auch Mitarbeiter hier Nähe zu unserer Firma gesucht haben und wir natürlich ungern die Firma komplett verlagern würden.
Ja, da drängt die Zeit, nicht, Herr Schmitz? Wie sieht denn der Zeitplan aus?
Der Zeitplan hat so mehrere Ebenen. Also der erste war die Phase des Entschlusses. Und wir sind jetzt in der Bebauungsplanungsphase. Und da gibt es einen ganz klaren Fahrplan. Und das braucht, und so kompliziert ist Deutschland heute, aber dann steht das Baurecht wahrscheinlich Ende Quartal 16. Ob es zu beschleunigen ist, hängt von ganz vielen Sachen im Bezirk ab und von natürlich auch den Einsprüchen, die einem auf diesem Wege noch immer begegnen können. Wir haben ganz viel gemacht, Veranstaltungen dazu. Wir haben Bürger eingeladen, also insbesondere auch der Bezirksbürgermeister, um deutlich zu machen, dass das hier ein vollkommen transparenter Prozess ist, dass das hoffentlich hohe Akzeptanz hat. Dann steht der Bebauungsplan. Das heißt, wir können dann anfangen zu planen. Das heißt, da wird noch kein Bagger rollen. Aber was besser ist, die Privaten, die können dann unmittelbar beginnen. Und das wäre auch unser Ziel, gewissermaßen mit der Werbung, die wir für dieses Projekt und der Planungssicherheit, die wir auch privaten Investoren geben, möglichst früh anzufangen und möglicherweise eben dann auch zum Beispiel Mologen dieses Grundstück entsprechend verkaufen zu können, damit dieses Platzproblem gelöst werden kann, möglicherweise dann auch ein Platzproblem der FU mitgelöst werden kann. Und wir das erzielen, weswegen man da ja so am Ende sowas macht. Ein Standort der kurzen Wege der Experten zur Lösung von Entwicklungsproblemen.
Herr Bodo Lange ist Geschäftsführer von Alacris Theranostics und Sie sitzen schon hier in diesem nicht restaurierten Militärkrankenhaus. Aber mit den räumlichen Gegebenheiten, sagen Sie, ist es eigentlich nicht so gut, nicht?
Ja, also was vor allen Dingen fehlt, hier sind die Infrastruktur. Also wir sind ja September 2011 hier eingezogen. Wir haben auch sehr investiert in die Räume, Klimaanlage und so weiter. Allerdings, man hat hier den Pförtnerdienst abgeschafft, dann gab es Einbrüche im Gebäude, die Heizungen fallen regelmäßig aus. Ja, also man muss hier sehr viel tun. Und ich glaube, gerade für Hightech-Firmen wie uns sind Bedingungen, Infrastrukturbedingungen sehr wichtig, weil wir sehr konstante Bedingungen brauchen. Wir müssen die Temperaturen sehr gut kontrollieren und wir haben empfindliche Geräte und da sind solche Sachen sehr, sehr wichtig. Und wir hoffen, dass sich da bald was tun wird, um halt gerade solche Firmen wie uns, Hightech-Firmen, hier zu unterstützen und die sich dann weiterentwickeln können und auch ausdehnen können.
Ja, Herr Schmitz, da Sie ja das Geld in den Taschen haben, frage ich Sie noch mal, können Sie da nicht ein bisschen was machen? Also jetzt schon im Vorfeld, dass das hier vielleicht ein bisschen sicherer wird, dass es vielleicht auch eine Klimaanlage gibt. Also es müsste doch vielleicht im Vorfeld schon so einige Vorinvestitionen möglich sein.
Frau Holzhain, da würden wir ganz gerne, aber dieses Gebäude, das gehört uns noch gar nicht, beziehungsweise ist es auch noch sicher, ganz unsicher, wie es übertragen wird. Dafür haben wir noch ein bisschen Zeit, aber ich denke, es war damals der Liegenschaftsfonds und ist es ja auch heute noch, der diese Sparmaßnahmen hat durchsetzen müssen. Und gleichzeitig ist das ja kein Pappenstiel, wenn man dann die entsprechende Sicherheitsanlagen hat und in ein Gebäude, was dann hinterher vollkommen entkernt wird, dann jetzt noch viel zu investieren. Ich denke, wir können das ja nochmal mitnehmen. Also das sind keine Investitionen, die unser Haus machen kann. Wir investieren derzeit in die gesamten Vorplanungen, ohne zu wissen, ob tatsächlich dann hinterher dieses Gebäude tatsächlich wirklich auch uns in der Weise anvertraut. Aber gleichzeitig möchte ich auch sagen, dass natürlich es für unglaublich wichtig halten, dass Firmen wie Alacris hier am Standort bleiben. Denn das ist unglaublich fruchtbar, wenn man gleich, wenn man so ein Gebäude baut, auch gleich schon die entsprechenden profilgebenden Firmen da hat.
Ja, ein toller Zukunftsstandort im Dornröschenschlaf. Aber da ist, wie wir gerade gehört haben, noch ziemlich viel zu tun. Gleich im zweiten Teil des Forums wollen wir fragen, wie wichtig sind für die Gründer eigentlich Zentren wie diese? Dazu gleich mehr. Forum Hightech Made in Dahlem. Wo einst die US-Soldaten ärztlich behandelt wurden, im ehemaligen Militärkrankenhaus an der Fahrbergstraße in Berlin-Dahlem, wird ein Technologie- und Gründerzentrum entstehen. Wir stehen hier im Foyer des Militärkrankenhauses mit seinem 70er-Jahre-Charme und wollen über die Potenziale dieses Standortes für den Bezirk, für die FU, die angrenzenden Forschungseinrichtungen und Ausgründungen diskutieren. Meine Gäste sind Reinhard Baumgarten, Projektleiter Regionalmanagement Berlin-Südwest, Peter Lange, Kanzler der Freien Universität Berlin, Florian Reichle, Gründer und Geschäftsführer von Trinkle 3D GmbH und Hadi Schmitz, Geschäftsführer der Vista Management GmbH. Herr Lange, welche Dynamik haben eigentlich die Ausgründungen der FU? Wie viele Unternehmen gründen sich aus? Wie viele Wissenschaftler machen sich hier selbstständig?
Derzeit ist es so, dass sich jährlich ungefähr 20 Unternehmen gründen. In den letzten Jahren sind im überschaubaren Zeitraum so ungefähr 115 entstanden. Die Überlebensquote, das wäre wahrscheinlich Ihre nächste Frage, ist ungefähr 70%. Das ist eine recht gute im Schnitt, wenn man andere Standorte oder alles anschaut. Sondern wir leben in dem Problem, dass wir uns verhindern wollen, dass unsere Leute abwandern. Denn das,
ja, wie die Trinkle
ist ja
AG, ne?
Ganz genau. Das ist nun den jungen Leuten zu wünschen, dass sie an die Finanzquellen kommen, die sie bekommen haben und dadurch nach Brandenburg gehen mussten, weil wer zahlt, sagt an. Und das war das Land Brandenburg in diesem Falle. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass die enge Verzahnung zwischen den Herkunftsbereichen in der Wissenschaft, den aufstrebenden Entwicklungsprozessen, die sich dann in sowas ausdrücken wie eine Ausgründung, dass das längere Zeit eine unmittelbare Verbindung bedarf und dass es hilfreich ist.
Darüber wollen wir auch gleich noch mal ganz intensiv sprechen. Welche Potenziale hat dieser Standort? Herr Schmitz vielleicht?
Die Potenziale, die kann man ja erstens messen, indem man sich anschaut, wie die Gründeraktivität ist. Wir können aber auch ein bisschen was sagen über die Qualität. Dadurch, dass es praktisch auch insbesondere gerade für die medizinisch-pharmazeutischen Neugründungen, die es gibt, praktisch keine Labore sind, erfahren wir im doch von diesem Standort entfernten Adlershof ja auch einen Zuzug. Immer dann, wenn bei uns Labore frei werden, dann sind es recht häufig schon auch die Professoren aus der FU, die sich ansiedeln. Es ist gerade frisch zwei Fälle von Professor Seeberg, sind zwei sehr hoffnungsvolle Firmen nach Adlershof gekommen. Das ist nun auch Berlin, aber das, was in den ersten Jahren für Gründer so wahnsinnig wichtig ist, wenn es darum geht, im technisch-wissenschaftlichen Umfeld zu gründen, dass man diese große Nähe hat zu den Wissenschaften, zu den Labors, zu den wissenschaftlichen Kollegen. Das macht eigentlich dann das Tempo aus, mit dem man dann kommunizieren kann. Das spüren wir, das geht dann natürlich eher verloren. Und genau deswegen bauen wir ja, und bin ich auch persönlich, auch aus der Erfahrung von Charlottenburg und Adlershof überzeugt, dass dieses Gebäude sich sehr, sehr schnell richtig und vernünftig füllen wird, weil die Hochschule aber auch die BAM und das Fritz-Haber-Institut, die sind mächtige Institutionen, wo wir erwarten, dass gerade auch in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Gründungen kommen. Und dann sind wir bereit.
Wenn wir über Potenziale sprechen, dann haben wir hier auch drei Unternehmer, die sich die Zeit genommen haben, hier an der Diskussion teilzunehmen. Herr Reichle, Sie sind Gründer und Geschäftsführer von der Trinkle GmbH. Können Sie mal kurz erklären, was verbirgt sich dahinter? Was machen Sie da?
Ja, wir haben mittlerweile Deutschlands größten Online-Anbieter für 3D-Druck aufgebaut. Bei uns kann man so einfach 3D-drucken oder noch einfacher 3D-drucken als Fotos entwickeln. Wir haben Software dafür entwickelt, um das zu ermöglichen. Und mittlerweile ist auch unsere Software so gefragt, dass wir selbst die mittlerweile als Software as a Service sozusagen vermarkten. Und das auch aktuell so recht erfolgreich.
Sie haben ja auch bei der FU angefangen. Richtig. Und sind dann nachher nach Hennigsdorf gegangen. Wie viele Mitarbeiter haben Sie jetzt?
Wir haben aktuell 10 Mitarbeiter.
Herr Schroff, Sie sind Vorstandsvorsitzender der Mologen AG und haben mittlerweile 60 Mitarbeiter. Und Sie sind auch eng mit der FU verbunden und Sie sind ja auch noch hier. Vielleicht könnten Sie noch mal kurz erzählen, was Sie machen, was Sie erforschen und...
Sehr gerne. Wir sind sogar über 60 Mitarbeiter inzwischen und Mologen entwickelt Immuntherapien gegen Krebs. Das ist das Hauptbetätigungsfeld. Wir haben Moleküle entwickelt, die das Immunsystem auf eine Art und Weise aktivieren, dass das Immunsystem wieder in der Lage ist, Krebszellen zu erkennen und zu zerstören. Und das haben wir jetzt so weit entwickelt, dass wir dort in der Zulassungsstudie im Bereich metastasierten Dickdarmkrebs eine Studie begonnen haben. Wir sind noch auf dem Campus von der Freien Universität, haben noch eine sehr enge Kooperation mit der Universität, haben auch viele Mitarbeiter gewonnen über diese Kooperation, dass Studenten Praktika bei uns gemacht haben, dass Diplomanden und Doktoranden bei uns gearbeitet haben, die wir natürlich genau auf diesem Campus frühzeitig auch kennengelernt haben und natürlich auch frühzeitig identifizieren konnten durch diese enge Kooperation. Und insofern ist das für uns hier eine sehr wichtige Standortsicherung auch, dass Gründungs- oder Technologie- und Gründungszentrum.
Könnte das ein Blockbuster werden, was Sie da entwickeln?
Ja, also Sie wir haben das? Tatsächlich mit unserem Molekül, was nicht nur im metastasierten Dickdarmkrebs im Moment erforscht hat, sondern wir haben auch noch eine weitere Studie im kleinzelligen Lungenkrebs im Moment am Laufen. Und wenn man sich die Patientenzahlen anguckt und Dickdarmkrebs, gerade metastasierter Dickdarmkrebs, gehört zu einer der drei größten und häufigsten Krebsindikationen auf der Welt. Und wir sind da in einem frühen Stadium in diesem metastasierten Zustand, wo wir die Patienten behandeln, haben sehr gute Effekte gesehen. Und das ist tatsächlich Blockbuster-Potenzial, wenn man mal ausrechnet, was dort an Umsatzpotenzial allein im Dickdarmkrebs besteht, wenn man dann noch den Lungenkrebs dazu nimmt und das Molekül ja das Immunsystem sehr breit aktiviert und damit nicht von der Krebsart abhängig ist, natürlich auch noch andere Krebsindikationen dort entsprechend entwickelt werden können.
Das ist ja spannend. Herr Bodo Lange, Sie sind Geschäftsführer von Alacris Theranostics. Woran arbeiten Sie?
Wir sind im Bereich personalisierte Medizin tätig, auch im Fokus Krebs. Wir können also vorhersagen, basierend auf Erbmaterialdaten, Änderungen, die im Tumor, die wir identifizieren, welches Medikament idealerweise eingesetzt werden kann. Wir arbeiten also mit Kliniken zusammen und mit Ärzten zusammen. Wir bekommen Tumorproben geschickt, analysieren diese Tumorproben und können dann aufgrund der bestimmten Änderungen, die wir im Tumor identifizieren, welche Medikamente idealerweise eingesetzt werden können. Und das ist, funktioniert auch in Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie, weil wir können auch mit unserem System vorhersagen, welche Patienten für ein bestimmtes Medikament idealerweise geeignet sind. Das heißt, der Zulassungsprozess kann dadurch erheblich effizienter gestaltet werden.
Frage an Sie drei. Wie wichtig ist das, auf so einem Campus zu sein? Vielleicht auch mit anderen Existenzgründern zu sprechen oder Jungunternehmern, Spin-offs. Wie wichtig ist diese Nähe zu den wissenschaftlichen Einrichtungen? Herr Reichle, Sie haben erzählt, dass Sie das unterschätzt haben, die Bedeutung dieses Zusammenseins.
Ich glaube, dass man das tatsächlich am Anfang unterschätzt, weil man sich sehr stark auf seine eigene Idee konzentriert und die Realisierung derer. Und was wir über die Zeit gemerkt haben, ist auf alle Fälle, dass gerade so, ich muss dazu sagen, wir saßen auf der sogenannten IT-Etage, da waren etwa 10 andere Startups untergebracht und wir hatten so 3, 4, die auch, mit denen wir uns sehr gut verstanden haben. Und diese ganzen, sag ich mal, Spillovers, die da zustande kommen, sind unheimlich
wichtig. Vielleicht erklären Sie mal, was Spillovers sind.
Okay, also Ich glaube, dass jeder von uns hatte irgendeine andere Idee eigentlich oder hat ein anderes Themenfeld, aber es gibt trotzdem auf so einer Metaebene ganz viele gemeinsame Probleme, sage ich mal. Und das fängt zum Beispiel an beim Marketing, bei der Technikentwicklung, wie man Webseiten aufbaut, bei der Mitarbeitergewinnung und sowas. Und das sind ja alles Sachen, die alle Unternehmen bewegt. Und hier kann man sich eben super miteinander austauschen. Und bei uns ist dann unter anderem auch vorgekommen, dass wir einen spezifischen Entwickler gesucht haben. Der hatte sich aber bei einem unserer befreundeten Startups beworben, war dort aber nicht geeignet. Und die haben den aber dann gleich zu uns rübergeschickt. Und wir haben halt gemerkt, so super Match. Und das sind so ganz viele so eine Sachen, was einem extrem hilft. Und das pusht einen auch, wenn man sieht, oh, guck mal, die machen das jetzt schon, die machen das, die können hier schon hin. Und das treibt einen unheimlich an in so einem Umfeld. Und ich glaube, das ist super wichtig, gerade am Anfang, weil man ja ziemlich frisch in dieses ganze Feld stürzt und keine wirkliche Ahnung hat davon, was alles noch auf einen zukommt. Und wenn man dann ganz viele Leute hat, die einen so ein bisschen pushen und unterstützen und dann die Hand nehmen, das hilft, glaube ich, super. Ja. Und ich glaube, ist gerade in Existenzgründungen eigentlich fast, sollte man fast nicht ohne so ein Netzwerk oder so einen Raum machen.
Ja, Herr Schroff, wie ist das bei Ihnen?
Ich kann natürlich wenig über Synergieeffekte bei der Gründung sagen, weil wir im Grunde genommen Pionierarbeit geleistet haben, als wir 1998 aus der Freien Universität ausgegründet wurden. Wir hatten die Nähe zur Universität und hatten natürlich darüber sehr viel positive Effekte, wie ich schon erwähnt habe, dass wir Doktoranden, Diplomanden, aber auch Praktika, frühzeitig Mitarbeiter dort identifizieren konnten. Aber es war da wenig Interaktion zu anderen Firmen und ich glaube, das wäre sehr sinnvoll und das wäre auch etwas, was ich sehen würde, wenn wir hier auf so einem Campus wären, dass man natürlich frühzeitig vielleicht auch mit Firmen, die gegründet werden, in Kontakt tritt. Wir berichten können auch von Erfahrungen, aber auch natürlich frühzeitig Technologien sehen können, die für uns auch von Interesse wären.
Herr Lange, wie sehen Sie das?
Ja, das ist extrem wichtig. Also wir sind eine kleine Firma und mit einer kleinen Firma kann man natürlich nicht alles selber machen. Das heißt, Interaktionen mit der FU, dem Max-Planck-Institut für molekulare Genetik sind für uns extrem wichtig als Teil von Entwicklungsprojekten, um Sachen weiterentwickeln zu können. Das heißt, diese Interaktionen sind sehr wichtig und wir hoffen natürlich auch, wenn hier noch weitere Firmen reinkommen, dass man mit denen sehr gute Entwicklungen machen kann, zusammenarbeiten kann und auch neue Ideen entwickeln kann. Und deswegen hoffen wir sehr bald, dass sich hier was tut und dass man Synergien gewinnen kann, vielleicht auch mit der Molokin GmbH, um Sachen sehr gut weiterentwickeln zu können.
Herr Schmidt, Sie haben ja mit Ihrem Team Adlershof ja quasi zu so einem Vorzeigeprojekt entwickeln können. Wie wichtig ist dieses Zusammensein Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, das ist eigentlich der Grund, weswegen es sowas wie Technologieparks, Inkubatoren, Akzeleratoren überhaupt gibt. Ich könnte Ihnen aus Adlershof wirklich endlos Geschichten erzählen, wie fruchtbar das ist. Also ich will mal ein Beispiel nennen, was mir besonders eindrucksvoll war. Da gibt es eben einen jungen Mann, vielleicht ganz so jung ist er auch nicht mehr, der macht eine sehr schwierige Technologie, ganz neues Verfahren, um Wasserstoff auf ein Drittel, die Erzeugung von Wasserstoff auf ein Drittel zu bringen. Der muss messen, der muss mit Hochfrequenzen umgehen und all das. Und das macht er in Adlershof praktisch zu Fuß. Und er hat diese Umgebung, das geht von der Mittagspause bis hin zu und lockeren Gesprächen, die man dann mal eben so in der Tasse Kaffee macht, bis dann hinterher tatsächlich zu der Übergabe von Aufgaben, von Fertigungsdingen, die man da schnell übernehmen kann. Und die 1000 Firmen, die wir jetzt in Adlershof haben, sind dafür wirklich fast eine legendäre Basis. Und davon gibt es eigentlich jede Woche neue Effekte. Und das geht nun bei den Startups, die so im E-Commerce und im Webbereich haben. Da geht das ja praktisch auf Zuruf und sehr, sehr schnell. Während bei den, ja, den richtig schwierigen, dicken, zu bohrenden Brettern wie Monogen eines Bohrt und auch, denke ich, die Alacris oder die Erdmann, aber auch viele der Firmen in Adlershof, da dauern Entwicklungen eben mal 4-5 Jahre und da kommt man jede Woche auf ein neues Problem, was man lösen muss. Und dafür die richtigen Partner zu haben, dafür sind eben solche Parks und davon wird dieses hoffentlich ein guter, produktiver, aber eben ein deutlich kleinerer, sehr, sehr wichtig. Also das funktioniert und ich glaube, das ist fast empirisch auch nachgewiesen, dass es funktioniert.
Herr Baumgarten, das erste Gründerzentrum Deutschlands wurde, glaube ich, in Berlin gegründet, nicht? Von ja. Herrn Pieroth.
Ja, so ist
genau.
es.
Genau, und Sie waren dabei.
Ich war dabei, das war vor 30 Jahren. Und keiner hat gedacht, das wird ein Erfolg. zu.
Wie hieß es nochmal? BIG?
BIG und TIP.
Ja, BIG und TIP.
Berliner Innovations- und Gründerzentrum und Technologie- und Innovationspark Berlin. Und das war eine spannende Geschichte. Damals ging die AEG insolvent und das war auf einen Schlag ja ein Verlust von mehreren tausend Arbeitsplätzen. Und damals gab es einen Wirtschaftssenator Pieroth, der aus der Wirtschaft kam und sagte, das ist die Situation, wo wir nach vorne blicken müssen. Und nicht die AEG natürlich stützen, wo immer ein Politiker das machen muss als Wirtschaftssenator, sondern eben gleichzeitig das Prinzip, was gibt es an neuen, vielversprechenden Ideen. Und damals war Silicon Valley in den USA auch schon so bekannt wie heute. Und dort also reifte sehr schnell die Idee, zusammen mit der Technischen Universität, muss ich sagen, ein solches Gründerzentrum zu gründen. Das ist das, was Herr Lange sagte.
Gibt es die Zentren eigentlich noch? Ich weiß das gar nicht.
Die Zentren gibt es noch. Sie sind jetzt sozusagen etabliert. Aber wir haben in Steglitz hier eins dieser Ursprungsunternehmen, die GSB Sprachtechnologie, vor 30 Jahren dort gegründet, als erstes mit eines der ersten Unternehmen.
Und die gibt es immer noch?
Die gibt es hier in Steglitz jetzt mit 260 Mitarbeitern. Das ist eine gesunde Unternehmensentwicklung, wo es eben heißt, neue Unternehmen schaffen neue Arbeitsplätze. Alte Unternehmen konservieren vielleicht die Arbeitsplätze oder sie schaffen rechtzeitig immer wieder den Wandel, sich wieder neu zu erfinden.
Ja, Herr Lange, wir haben ja auch noch, dann haben wir übrigens super zusammengearbeitet. Vielen Dank nochmal mit dem Gründerbüro Profund. Das ist ja quasi das Gründerbüro, das den Gründern helfen soll, so die ersten kleinen Trippelschritte zu machen. Wie sieht denn eigentlich dieses Angebot aus?
Im Kern ist es einfach beschrieben, wie Sie es schon gesagt haben, die kleinen Trippelschritte. Das heißt, wir bieten schon für die Studierenden im Grundstudium an, in einem sogenannten Funpreneur-Wettbewerb mal zu üben, zu trainieren mit einem 5 € Startkapital. Mal zu üben, wie ist das, wenn man einige Wochen eine Firma etablieren würde. Ja. Die nächste Stufe ist natürlich, den wissenschaftlichen Arbeitsgruppen und den nachwachsenden jungen Leuten zu reden, anzubieten, Hilfsstrukturen zu geben. Das ist dann entstanden in dem Sinne, wie Sie das vorhin, Herr Reichlich, ja auch gesagt haben, man lernt sich kennen. Man lernt sich auf dem Campus kennen. Wir bieten, ich glaube, alle 4 Wochen gibt es etwas Business und Bier hat der Obertitel, wo man sich an einem Abend zusammenfindet, wo es 3 Vorträge gibt, 2, 3 Vorträge und anschließend ein Beieinander organisiert wird, wo die jungen Leute neben Würstchen und Bier eben auch an Ideen kommen.
Gibt es eigentlich auch Fördergelder?
Das Entscheidende ist natürlich, wird das Ganze angeschoben und unterstützt, indem wir dabei helfen, Anträge zu stellen. Es gibt ein Bundesprogramm, in dem wir nach unserer Überzeugung sehr erfolgreich sind. Ich glaube, wir sind die Hochschule, die meisten Stipendien dort eingeworben worden hat in Deutschland, wo ein Jahr einer Idee unterstützend auf die Beine geholfen wird. Die werden alle zusammengezogen. Wir stellen Räumlichkeiten zusammen, das ist wie diese IT-Etage, verstreut allerdings, weil wir wirklich mit Raumkapazitäten sehr knapp sind. In der Summe heißt es, wir versuchen, eine Ermöglichungsstruktur zu etablieren, einen Ideenaustausch, eine Unterstützungsstruktur, indem wir die Wettbewerbe, die es mittlerweile reichlichst in der Stadt gibt, nutzen, um dafür die Teams fit zu machen, sich anzustrengen. Darüber kommen dann weitere Fördergelder. Und auf diese Art und Weise entsteht das im Sinne von eines Kaskadenmodells. Aber ich lege auch großen Wert darauf, also von meiner Position aus, ist meine Anforderung an unsere Profundleute, die jungen Leute müssen über Hürden springen können. Die richtige Höhe der Hürde ist, glaube ich, schon etwas Entscheidendes. Da muss man eben sich auch Gedanken darüber machen.
Okay, Sie haben eben schon das Stichwort genannt für den dritten Teil, nämlich Wettbewerb der Standorte. Wir haben nämlich schon ziemlich viele Technologie- und Gründerzentren und Zukunftsorte hier in Berlin. Und wie sieht denn da die Konkurrenz eigentlich aus? Und wie sieht der Wettbewerb zwischen Berlin und Brandenburg aus? Dazu gleich mehr. Forum Hightech Made in Dahlem. Wir sind hier heute im ehemaligen amerikanischen Militärkrankenhaus in Berlin-Dahlem an der Fahrbergstraße. Hier wird in den nächsten Jahren auf dem 50.000 Quadratmeter großen Gelände ein Technologie- und Gründerzentrum Südwest entstehen. Es ist ein idealer Zukunftsort in Berlin in unmittelbarer Reichweite der Freien Universität, der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung, des Helmholtz-Zentrums und des Max-Planck-Instituts für molekulare Genetik. 10 solcher Zukunftsstandorte gibt es in Berlin. Da kann man sicher schon von einer Gründerhauptstadt sprechen. Aber wie steht es eigentlich um die Konkurrenz untereinander und im Wettbewerb mit den Standorten in Brandenburg? Meine Gäste sind Reinhard Baumgarten, Projektleiter Regionalmanagement Berlin-Südwest, Peter Lange, Kanzler der Freien Universität Berlin, Florian Reichle, Geschäftsführer und Gründer von Trinkle 3D GmbH, Hadi Schmitz, Geschäftsführer der Vista Management GmbH. Ja, Herr Schmitz, Inforadio hat ja in den letzten Jahren schon eigentlich ziemlich viel mit Ihnen gemacht, nicht? Also mit der Vista Management GmbH, und wir haben ziemlich gute und interessante Zukunftsstandorte und Zukunftsorte im Forum Wirtschaft vorgestellt. Ich glaube, mich zu erinnern, dass der Namen geprägt hat, der Norbert Quinkert, der war der ehemalige Chef der Technologiestiftung Berlin. Und jetzt haben wir schon 10 Zukunftsstandorte. Das ist natürlich super. Nur wie steht es denn eigentlich um die Konkurrenz? Sind denn die alle belegt oder muss man Schwerpunkte finden oder wie sieht das aus?
Ich sollte vielleicht erst mal sagen, was ist denn so die derzeit gängige Definition? Weil da gibt es ja nichts Offizielles eines Zukunftsortes. Das ist ein faszinierendes Arbeitsprogramm des Senats, und nachdem mein Aufsichtsratsvorsitzender, der Herr Dr. Quinkert auch war, mit uns zusammen in der Auseinandersetzung, wie könnte man dieses gute Funktionieren, was Adlershof ja doch und Big Tip ja auch einfach nachgewiesen haben, das funktioniert, wie kann man das systematisieren und was kann die Politik, aber was können auch Investoren daraus ableiten? Und deswegen, was ist ein Zukunftsort? Zunächst erstmal denken wir, es braucht einen Anker. Und dieser Anker ist überwiegend eine universitäre oder nicht universitäre Forschungseinrichtung, wenn es geht, eben mehr. Das heißt, im Grundsatz wäre die Regel ganz einfach: An jede Universität gehört gewissermaßen angeflanscht ein größeres oder ein kleineres Adlershof, damit alles, was an Gründungen da ist, in diesem Netzwerk entstehen kann. Wo man das hat, sollte man das machen. Diese Zukunftsorte, Sie haben 10 genannt, da gehört zu auch Buch, da gehört auch Schöneweide mit der HTW dazu. Das zusammen in den Blick zu nehmen, einerseits als ein Programm, was das Land Berlin um die Investitionen, die es da ja schon gemacht hat, jetzt ganz gezielt entwickelt, scheint zunächst vernünftig. Und dann das Ganze auch nach außen zu bewerben. Während derzeit gehen wir natürlich als Berlin nach draußen und mit Berlin Partner zum Beispiel werben wir Investoren an. Und diese Investoren, die bewerben wir dann als Adlershof. Dass Berlin aber eigentlich was Cleveres macht, nämlich diesen gesamten Archipel von wirklich hochproduktiven Orten zu bauen, das will dieses Konzept. Und jetzt zum Wettbewerb dieser Standorte untereinander. Na klar, am Ende entscheidet der Gründer oder der Investor, wo er denn hingehen will. Deswegen ist es auch wichtig, dass es ein Profil gibt.
Herr Lange, wie sieht denn das klare Profil hier der FU aus?
Das FU-Profil hat in der Gründungsfrage kein klares Profil, weil wir einfach die Dinge nehmen, die aus dem Wissenschaftsbereich kommen. Wir haben also IT-getriebene Projekte, wir haben Projekte, die aus den Grundlagendisziplinen kommen oder aus der Verbindung von Disziplinen, wie beispielsweise die Bioinformatik, die ja bei einem unserer Unternehmen von heute mit Sicherheit eine große Rolle spielt. Und wir als Universität haben immer die Position eingenommen, als die Diskussion über einen Technologie- und Gründerpark entstanden ist, zu sagen, nein, nicht wir. Nicht wir können die Verantwortung übernehmen, da gibt es Profis für, wie die Vista, und geraten nun in diese Situation mit der Konkurrenz. Mir blutet natürlich das Herz, dass jetzt nach einer langen Entwicklungsserie von Professor Seeberger zwei Produktlinien sich in Adlershof ansiedeln müssen, weil wir hier nicht zu Potte gekommen sind. Weil unsere schlicht und einfach, na, wir wären ja zu Potte gekommen, aber wir wären ja nicht alleine. Wir mussten also an die Politik appellieren. Und es wäre ja beinahe schief gegangen. Stellen Sie sich mal vor, der Flughafen in Schönefeld wäre fertig geworden. Tegel hätte jetzt angefangen, dann stünden wir hier jetzt nicht. Denn es wäre für uns als Universität eine Katastrophe gewesen. Genau.
Ich wollte mal fragen, das Herz hat Ihnen doch sicher auch geblutet, als Herr Reichle gegangen ist, nicht? Sie sind ja dann nach Hennigsdorf gegangen. Warum eigentlich?
Also wir haben uns natürlich, nachdem wir aus diesem universitären Umfeld, also wir haben ein Gründungsstipendium bekommen, das ist für ein Jahr begrenzt, und danach muss man sich eben umschauen, wo man sozusagen weiter Fuß fasst und neue Finanzmittel bekommt und neue Räumlichkeiten findet. Und wir haben natürlich die verschiedensten Möglichkeiten abgeklappert und geprüft und haben natürlich die verschiedenen Möglichkeiten miteinander verglichen und haben natürlich die uns attraktivst erscheinendste dann gewählt. Und das war die Finanzierung mit dem Frühphasen Brandenburg zu machen. Ja.
Ja. Da sind wir jetzt. Weg ist er, ne? Ja. Ich frage mich ja immer, ist das eigentlich so ideal, dass man so viele Steuergelder ausgibt, damit ein Unternehmen also
100 Kilometer weiterzieht oder 50, Herr Schmitz. Das ist doch ärgerlich. Kann man sich da nicht absprechen? Man kann die Politik sich da nicht mal Brandenburg und Berlin absprechen?
Ich glaube, da müssten wir nochmal sagen, was das für Förderungen sind. Das Land Berlin hat seine eigenen Förderungen und die Frühphasenförderung, das ist eine Eigenkapitalfinanzierungsbasis für die Unternehmen. Das hat Berlin auch. Aber ich glaube, in dem Fall und Ihrem Fall hat es gut gepasst, war das, glaube ich, ein bisschen mehr, als Berlin hätte bieten können. Und das passiert dann mal eben. Aber natürlich wäre es schön gewesen, wenn wir ihn hätten in Berlin halten können.
Herr Reichle?
Ich kann bestätigen, dass wir auch tatsächlich in Berlin großes Interesse vorgefunden haben und auch dort vergleichbare Institutionen sehr mit uns gerungen hat, dass wir das hinbekommen. Allerdings waren die Konditionen dann tatsächlich, konnten lange nicht diese Konditionen mitgehen, wie das tatsächlich der Frühphasenfonds konnte in dieser Konstellation. Nichtsdestotrotz ist das jetzt nicht nur ein Brandenburg-Berlin-Thema. Berlin ist ja so mittlerweile Leuchtturm, was die Start-up-Szene angeht. Und ich weiß auch schon, dass einige andere Bundesländer so Fonds aufsetzen und hier ihre Scouts vor Ort haben, um tatsächlich die Start-ups dann auch zum Teil in ihre Regionen und Städte zu ziehen.
Böse, böse. Herr Lange.
Ja, so sehr wir dem Speckgürtel das alles gönnen, wir hätten gerne unsere Leute durchaus hier an Bord. Ja, weil das ist ja ein Wechselverhältnis. Ich habe gerade in einem großen Forschungsprojekt die Begutachtung begleitet als Kanzler, wo es auch darum geht, den Transfer in die Gesellschaft hinein. Es war ein naturwissenschaftliches Thema. Und man wollte jetzt wissen, okay, jetzt seid ihr so und so weit. Und die Firmen, die da entstanden sind, ja, was wird denn jetzt daraus? Und das ist ja der eigentliche Grund, weshalb wir darum kämpfen. Nicht damit irgendwo Leute sich eine goldene Nase verdienen, sondern damit der Prozess weitergeht, für den wir als Universität da sind.
Genau. Ich wollte noch mal fragen, Herr Schroff, Sie sind ja Vorstandsvorsitzender der Mologen. Sie wollten auch schon mal umziehen, weil es einfach zu eng wurde. Und dann sind Sie doch geblieben. Welche Standorte haben Sie sich denn angeguckt?
Also wir haben im Grunde genommen genauso in Berlin, aber auch Brandenburg und Standorte angeguckt, haben dort natürlich die klassischen Zentren in Adlershof, aber auch in am Teglerweg in Charlottenburg uns angeschaut. Wir haben eine große Herausforderung, dass wir Reinräume haben für die Wirkstoff- und Arzneimittelherstellung, die natürlich sehr schwer wieder aufzubauen sind, sehr teuer aufzubauen sind und dann auch einen langen Zeitraum von Planung erfordern, um halt so einen Umzug dann im Voraus zu planen. Und da hat uns die klinische Entwicklung auch ein bisschen eingeholt, dass wir so gut vorangeschritten sind, dass wir während dieser klinischen Entwicklung nicht unbedingt umziehen wollten. Wie weiterhin haben wir Analysen gemacht und auch mal geschaut, wie die Mitarbeiter sich um die Firma langsam auch angesiedelt haben. Wir haben gesehen, dass die immer näher auch in den Südwesten gezogen sind und haben dann eine Analyse gemacht, was es bedeuten würde, wenn wir die Firma nach Adlershof verlagern würden, würde im Schnitt ein Mitarbeiter plötzlich 45 Minuten länger Arbeitsweg, Einweg benötigen oder müsste umziehen. Und das würden Folge sein, wo wir Sorge hatten, dass da einige Mitarbeiter vielleicht auch dann abwandern oder sich anders überlegen und sehen deswegen diesen Standort hier, wo wir inzwischen ja viele Jahre auch sind, als einen für uns sehr wichtigen und guten Standort an.
Herr Lange, Sie sind Geschäftsführer von Alacris Theranostics. Sie arbeiten hier in diesem Militärkrankenhaus. Sie sind nicht so ganz zufrieden hier mit der Umgebung, das haben Sie am Anfang erzählt, bleiben aber dennoch. Warum?
Naja, die Lage ist hier eigentlich sehr ideal. Also wir sind hier in der Nähe des Max-Planck-Instituts für molekulare Genetik, wir sind hier in FU-Nähe, wir sind hier in Nähe vom Benjamin Franklin und das sind sehr, sehr wichtige Interaktionen für hier. Und das ist so ein Punkt, wie der Kanzler Herr Lange vorhin gesagt hat, das wissenschaftliche Environment ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir müssen sehr in der Nähe sein von anderen Mitarbeitern und anderen Interaktionspartnern, die wirklich führend in diesem Gebiet sind. Und man muss hier sagen, zum Beispiel die Genomforschung ist ja eine der wirklich Leuchttürme, die hier aus diesem Gebiet mitkommen. Also das Max-Planck-Institut für molekulare Genetik war sicherlich eine der führenden Institute, die damals am humanen Genom-Projekt mitgearbeitet haben. Und wir sind halt sehr stark abhängig von neuen Entwicklungen und können das halt sehr gut mit umsetzen durch unsere Firma. Das heißt, es ist extrem wichtig, die wissenschaftliche Umgebung ist für uns sehr, sehr wichtig.
Es ist ja noch mehr im Gang, Herr Baumgarten. Sie haben mir das erzählt, wie könnte sich die Region hier noch weiter positionieren? Sie denken schon über die Sicherung weiterer Ansiedlungsflächen, glaube ich, nach.
Wir haben ein großes traditionelles Industriegebiet an der Götzallee und 80 Hektar groß. Da sehen wir im Augenblick einen Umbruch. Wir sehen, dass traditionelle Industriefirmen, sozusagen alte Industrie, die großen Maschinenhallen nicht mehr brauchen, sie sich verkleinern oder dass, wenn es eine rein operative Fertigung ist, sie in die eine oder andere Weise den Standort verlagern, weil Tschechien oder andere sind einfach billiger in der Fertigung. Da werden Flächen frei und wir denken, dass wir dort sozusagen wachsende, innovative Flächen von hier in der Perspektive zu einem größeren Gewerbe- und Innovationspark dort haben und da ist eben große Flächen vorhanden.
Also es sieht denn der Plan so aus, dass man einmal, ja genau, ja eine Vision, ja, dass man also einmal sagt, in der FU an sich werden denn die Existenzgründer erstmal aufgepäppelt und dann kommen sie in das Gründerzentrum, sind sie dann 7 bis 8 Jahre und wenn sie dann erfolgreich sind und größer sind, können sie dann weiterziehen und bleiben dann dennoch hier. Das wäre natürlich sehr schön. Es sind Scouts hier unterwegs aus Deutschland, um Existenzgründer abzuwerben. Und deshalb meine Frage, sind wir tatsächlich so die Gründerhauptstadt in Deutschland? Und was müsste vielleicht ein paar Stichworte, was müsste passieren, damit wir vielleicht auch international noch besser aufgestellt sind? Herr Schmitz?
Ein bisschen was habe ich davon ja schon gesagt. Also wenn früher die Voraussetzungen für in der Stahlzeit, dann ist es die Es ist die Industrie entstanden rund um die Stahlmine und die Stahlwerke, die da möglichst nah dabei sein. Der Rohstoff unseres Jahrhunderts ist das Wissen, sind die talentierten Menschen und ist auch Wachstumskapital. Und dazu gehört auch noch eine attraktive Aufenthaltsumgebung, weil Talente gehen dahin, wo man auch angenehm lebt, wo die Partner angenehm leben. Da hat Berlin im Moment sehr, sehr gute Karten und ist international überall sehr wohl reputiert.
Ich wollte kurz mal die Unternehmer fragen. Würden Sie dem zustimmen, was Herr Schmidt sagt, Herr Reiche?
Also ich glaube auf alle Fälle, dass Berlin schon ein Leuchtturm nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa ist für Gründung. Wir sehen, dass das gerade auch zum Beispiel bei uns im Team wird Englisch gesprochen, weil wir einige Internationals haben. Und für die ist, so wie wir das wahrnehmen, als in Deutschland fast nur Berlin als gangbare Stadt denkbar. Und davon profitieren wir natürlich extrem. Ich glaube, dass auch so für Berlin, weil Sie gefragt haben, was wäre noch wichtig, ich glaube, dass die wichtigsten Faktoren für Unternehmen natürlich Ideen sind. Ich glaube, das haben wir auch durch die Universitäten und durch die vielen Forschungseinrichtungen und auch gerade durch diesen Misch von vielen Leuten. Das ist nicht der nächste Punkt. Ich glaube, dann sind es nämlich die guten Leute, die man dann zusammenkriegen muss. Und da könnte man vielleicht noch vor allem so diese ganzen Visa-Geschichten und dass man die Leute leichter halten kann hier. Und das ist, wenn Sie mal in Deutschland auf einer Ausländerbehörde waren und versucht haben, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, das ist eine Katastrophe.
Herr Schroff, wie sehen Sie das?
Also ich glaube, dass auch Gesamtdeutschland, was die Gründung angeht, sehr gut ist und grundsätzlich auch erstmal gefördert wird. Aber ich muss zustimmen, dass natürlich dann, wenn es über die Gründungsphase hinausgeht und tatsächlich die Weiterentwicklung ist, Risikokapital in Deutschland sehr schwierig zu bekommen ist. Ich denke, Berlin ist ein extrem interessanter und attraktiver Standort. Auch wir haben inzwischen überhaupt keine Probleme mehr, internationale Experten hier nach Berlin zu bekommen. Das war vor 10 Jahren, 12 Jahren etwas komplett anderes. Da wurden als erste Fragen gestellt, wo kann man in Berlin weggehen, wo ist es sicher? Heute stellt sich die Frage nicht mehr. Es ist einfach so, dass Berlin, und da kann ich auch nur zustimmen, in Deutschland, glaube ich, einer der attraktivsten Standorte auch für Ausländer ist. Aber, und das sehen wir, ist tatsächlich diese Investorenbasis, die steuerliche Forschungsförderung im Standort Deutschland ist tatsächlich, wenn man das im internationalen Vergleich vielleicht noch ein bisschen hinterher, da müsste noch einiges getan werden, um diese gerade die Gründung dann wirklich in große, erfolgreiche Unternehmen umzuwandeln.
Herr Lange?
Ja, also ich sehe das ähnlich. Was ich hier besonders betonen möchte, wir haben hier eine ganz tolle Gelegenheit. Wir sind hier gerade im Healthcare-Bereich. Berlin ist da führend, also mit der Charité, mit die Informatik hier ist führend, die Genomforschung. Also durch diese Kombination kann man, glaube ich, sehr, sehr große Synergien erreichen. Und natürlich fehlt eine gewisse Unterstützung, wie gerade jetzt gesagt wurde, bei noch besseren Möglichkeiten für Investitionen, für Gelder, gerade für kleine Firmen, die dann auch über Wasser halten zu können. Da muss noch einiges getan werden, aber das Potenzial ist hier, glaube ich, riesig.
Herr Lange, Kanzler der FU.
Welche technische Infrastruktur wird für Forschung und Grundlagenforschung bereitgestellt? Denn das ist die Basis, um all das, was jetzt gerade dargestellt worden ist, was Berlin attraktiv macht, überhaupt zu sichern. Wenn Sie jetzt sehen, was München beispielsweise in Großrechner in richtig in die Grundlagenwissenschaft, die Großrechenanlagen erforderlich macht, investiert und Berlin gerade wieder dabei ist, den Anschluss zu verlieren. Das Konrad-Zuse-Zentrum hier am Standort in Dahlem wird nicht positiv unterstützt. Da ist einer der Großrechner im Norddeutschen Verbund. Das heißt, wir sind in der permanenten Gefahr in Berlin, aufgrund der Situation, wie die Staatsfinanzen hier halt so sind, Anschluss zu verlieren. Da sind Perspektiven, wo andere mit sehr, sehr hohen Beträgen, andere Bundesländer, andere Standorte investieren und wir in der Gefahr stehen, Anschluss zu verlieren. Und das ist eine der großen Aufgaben der Zukunft, denn sonst werden wir in 10 Jahren nicht mehr solch eine lebendige Gründerszene, eine lebendige Wissenschaft dieser Art haben.
Ja, das war unser Forum Hightech Made in Dahlem. Vielen Dank für die freundliche Zusammenarbeit dem FU-Gründerbüro Profund und natürlich danke für Ihr Interesse und tschüss.
Sie hörten eine Wiederholung vom 21. Juni dieses Jahres.